Superflex PPR Tight End Premium. Robbie Anderson oder AJ Dillon?
AJ Dillon.
Servus und herzlich willkommen zur wöchentlichen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, Mr. Strongman, wie läuft's? Alles klar bei dir?
Ja, alles gut. Und außer, dass Werder natürlich gestern mal wieder furios reingeschissen hat, ist die Woche eigentlich sonst ziemlich in Ordnung. So langsam geht's praktisch los mit dem Umzugsstress. Das steht mir in 2 Wochen bevor, also das Draft-Wochenende wird zwar schon gepackt, aber da bin ich noch voll dabei und danach muss ich dann umziehen.
Ja gut, während NFL-Draft kann man natürlich nicht umziehen, das ist klar. Das Wochenende muss in gewisser Weise auch geblockt werden.
So ist es. Genau, die Handwerker sind noch in vollem Gange.
Wunderbar, ja. Gott sei Dank. Ey. Nicht, dass die Gas geben am Ende und dann auf einmal musste ran, das wäre bitter.
Nee, das passt schon.
Ich freue mich schon auf nächste Woche, muss ich sagen. Jetzt haben wir schon so lange drüber geredet, über die ganzen Prospects und so. Endlich ist es dann soweit. Ich bin auch schon ganz heiß drauf.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Und das wird noch ein wilder Mai dann mit den ganzen Rookie-Drafts. Dann geht's ja erst richtig los. Ja, ich glaube, ich habe Stand heute irgendwie 84 Rookie-Picks in all meinen Ligen.
Vor allem davon ja auch noch, ich glaube, 20 First-Rounder oder so. Also da ist einiges angesammelt an Kapital.
Ich glaube, 24 oder sowas mittlerweile, ja.
Das ist gut hingemanagt. Mal sehen, wie viele du davon nutzen wirst am Ende. Bin gespannt.
Ich auch.
Potenziell alle, aber vielleicht möchte ja jemand anders auch nochmal ran.
Ja, ich bin immer für Trades offen, ne? Das ist ganz klar.
Sowieso. Perfekt, dann lass uns mal das heutige Thema ist ja ohnehin die zweite oder unsere Nummer 7 bis 12 hauptsächlich in den Wide Receiver Rookie Rankings, nachdem wir letzte Folge unsere Top 6 vorgestellt haben. Ich bin schon gespannt, wie sehr wir da im zweiten Teil auseinandergehen oder ob wir relativ ähnlich unterwegs sind. Dann haben wir davor jetzt noch ein kurzes News-Segment. Es kamen rund um den Draft ein paar News zu den Prospects nochmal rein. Einmal Terrace Marshall, deine Nummer 2 bei den Receivern. Da kamen ein paar Medical Issues hoch, also Multiple Foot und Leg Injuries in High School und College hat der Gute gehabt, die sogar am Ende eine Operation oder mehrere Operationen erfordert haben. Hat er in seiner, also bei seiner Junior Season, seiner letzten jetzt, hat er den Opt-out am Ende gewählt. Aber in seiner Sophomore-Season hat er ein paar Spiele verpasst. Ja, was sagst du denn dazu, dass das jetzt rauskam? Verunsichert dich das etwas? Rutscht er jetzt nochmal ab oder bleibt er deine Nummer 2?
Bleibt er vorerst meine Nummer 2 und zwar vertraue ich da den NFL-Teams. Ich denke, die werden da ihre Hausaufgaben machen. Und kleiner Fun-Fact, ich habe unter der Woche einen Podcast gehört, da war ein ehemaliger Offensive Coordinator von den Bengals und hat so ein bisschen über den Draft gesprochen und da ging es auch darum, warum sie sich damals im Draft für AJ Green entschieden haben, ne, oder nicht für Julio praktisch den genommen haben. Der hatte auch eine Fuß-Injury, Leg-Injury davor. Ich habe halt, ich meine gut, AJ Green war auch ein extrem guter Receiver, klar, nur wie gesagt, also dementsprechend denke ich, solange da er weiterhin in der Range geht und jetzt nicht auf einmal in Runde 4 fällt oder sowas, mache ich mir da eigentlich keine Gedanken.
Ja, völlig verständlich. Ich denke, wenn er natürlich jetzt wirklich ans Ende von Runde 2 fällt oder so, dann muss ich schon fast sagen, dann wäre ich extrem überrascht, weil man jetzt schon fast davon ausgehen kann, eben zumindest mal eher spätere Runde 1 oder allerspätestens Anfang Runde 2 sollte eigentlich schon vom Board gehen. Wenn er jetzt echt fast eine eine Runde rutscht, wäre ich schon ein bisschen concerned tatsächlich, woher das kommt. Aber mal sehen. Dann zweite Ding war Justin Fields, da kam heraus, dass er unter Epilepsie leidet und ja, er hat das, oder so wie das der Spin war, er hat das den Teams offenbart. Ich bin mir nicht sicher, ja, was heißt warum, ob die Medikamente, die er dagegen nimmt, nachgewiesen wurden oder ob das rauskam, keine Ahnung, aber hast du da Bedenken?
Da bin ich zu wenig Arzt, um das einschätzen zu können. Also das würde ich auch den Teams dann überlassen.
Was da ganz spannend war, was dabei stand, war, dass anscheinend seine Familie oder andere Familienmitglieder auch schon unter Epilepsie gelitten haben. Mhm. Und bei denen ist das weggegangen dann mit dem fortschreitenden Alter. Und man vermutet oder man hat sogar die, oder Ärzte haben die Hoffnung, dass es bei ihm auch schon wieder weg wäre, aber er nimmt weiter seine Medikamente und das zeigt mir, dass er spätestens mit den Medikamenten anscheinend so gut dagegen ankommt, dass gar keine Anfälle mehr auftreten, dann glaube ich auch nicht, dass das sein NFL-Spiel irgendwie beeinflussen wird oder sein Training beeinflusst. Ich kenne mich mit dem Thema ein bisschen aus, weil ich selber schon damit zu kämpfen hatte in der Vergangenheit. Da wusste ich oder daher weiß, dass die Nebenwirkungen von so Medikamenten durchaus eklig sein können, dass du super schläfrig bist und so. Aber wenn er damit klarkam, ich glaube, er hat am College gezeigt, wie gut er als Athlet ist und als Spieler einfach ist, da würde ich jetzt überhaupt nichts an seinem Draftstock ändern und er ist ganz klar weiterhin meine Nummer 2 als Quarterback. Und das auch nur, weil ich mich nicht traue, ihn über Lawrence zu nehmen, weil den alle als Generational Quarterback haben. Und ich wünsche ihn mir nach wie vor bei den Niners an 3.
Ja, sehe ich auch so. Und für meine ganzen Second Picks, also 102s, wünsche ich mir das auch, dass er bei den Niners landet. Als Seahawks-Fan natürlich nicht. da hoffe ich irgendwie auf
McCorkle.
Naja, oder? Vielleicht Kellen Mond ist ja der zweitbeste Quarterback in der Klasse, wie Chris Sims behauptet hat mal. Naja, das war dann Clickbait, ne?
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, er hatte, oder ich weiß, war das echt seine Nummer 2 oder was?
Ja, irgendwann zwischendurch hatte, du kennst sie ja, okay. Die ganzen
Spieler. Ja, ja. Trash. Einfach wegschmeißen. Ich dachte, er hatte aber dann mal Zach Wilson 1, Lawrence 2. Ich weiß nicht, ob dann Mac Jones 3, aber das auf diesem Ranking basiert, dass dieser April-Scherz, das April-Scherz-Video von dem
JT O'Sullivan,
genau, The QB School, kann ich jedem empfehlen. Ich bin auch voll drauf reingefallen letztens, als ich das so nebenher laufen habe lassen, das Ranking sehe und dachte mir so, Alter, was zur Hölle? Ich habe doch letztens das Video über Justin Fields gesehen, da hat er ihn über alle Maßen gelobt und dann ist er jetzt hier auf, ich weiß nicht, 5 war er da, glaube ich. Und dieses Video ist die 15 Minuten auf jeden Fall wert, die anzugucken, sollte jeder gesehen haben, ist extrem witzig. Genau, die letzte News, die wir noch haben, ist Devonta Smith. Da kam jetzt das Gewicht raus, er musste doch noch auf die Waage. 166 Pfund wiegt der Gute, also hat er nochmal schön kaufmännisch nach oben aufgerundet in seinen Aussagen. Was sagst du dazu?
Ja, gut, ne? Ob er so viel wie ein Streichholz wiegt oder wie zwei Streichhölzer, das spielt auch gar keine Rolle. Also, ich sag mal, wenn man ihn vorher mochte, dann mag man ihn weiterhin, wenn man ihn nicht mochte, dann mag man ihn weiterhin nicht. Also, das machen jetzt 4 Pfund, das ist, wir haben es vorhin vor der Show kurz besprochen, irgendwie, keine Ahnung, 1,6 oder so, 1,7
also Kilo. Also, ich kann es dir genau sagen, 170 Pfund sind 77,1 Kilo und 166 sind 75,3. Also, wir sprechen von 1,8 Kilogramm.
1,8, okay.
Ja, und ich muss sagen, also 75 Kilo wiegt er jetzt, das ist schon crazy, Alter, das ist theoretisch mein Zielgewicht, wenn ich Richtung Tennissaison denke. Aber das ist nichts, womit ich in der NFL aufwarten wollen würde, ehrlich gesagt. Ja. Und der Kerl ist ja sogar noch ein Stückchen, ist so ein kleines Stückchen größer als ich. Also, oh, huiuiui, das ist schon crazy einfach.
Ja, also, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, aber nichtsdestotrotz, also das ändert jetzt für mich nichts. Der hätte sich
Nein,
vorher auch schon wiegen lassen können, das ganze Affentheater sein lassen können.
Ja, ja, da hast du recht.
Aber die Forty genau. Hätte mich mal interessiert.
Ja, die hätte, ja, mich hätte sämtliches Zeug bei ihm interessiert, aber ich verstehe auch, dass da der Agent und der Spieler sagt, nee, machen wir nicht.
Ja klar, Business Decision hätte sich nur mit schaden können, klar.
Absolut, genau. Dann, nächster Punkt in unserer heutigen Folge. Wir kommen wie jede Woche zur Trade-Analyse. Haben zwei Trades geschickt bekommen, die wir bewerten sollten. Vielleicht fangen wir mal mit dem kleineren an, relativ einfach, auch wenn er sehr viel Impact auf die jeweiligen Teams haben wird. Da ging Joe Burrow von Team A zu Team B und bezahlt wurde für Joe Burrow der 102. Relativ einfache Frage, auf welcher Seite wärst du denn da?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also für mich kommt es tatsächlich ein bisschen auf den Landing-Spot von Justin Fields an. Also Fields bei den Niners hätte ich über Burrow. Ansonsten ist es schon für mich schwer. Also es ist auf jeden Fall super ausgeglichener, super fairer Trade aus meiner Sicht. So viel dazu, aber da würde ich mich schon schwer tun. Gut, was man sagen muss, Burrow kommt von einer fetten Verletzung zurück, aber davor hat er ja schon geliefert, aber ich sehe einfach mit dem 1-2 dann ein bisschen mehr Upside. War natürlich auch mehr Risiko, ne? Also muss man schon so sagen. Wie siehst du das?
Ja, ich wäre eher beim 1-0-2, glaube ich. Einerseits, weil ich es gar nicht so kritisch sehe mit dem Landing-Spot bei Justin Fields. Ich glaube, der Typ ist einfach ein Baller. Und die alternativen Landing-Spots, die so kursieren wie Denver oder ja Carolina, selbst die Falcons, eigentlich gefällt mir davon mehr oder weniger alles. Ich wüsste gar nicht, wo er hingehen soll, dass ich den, klar, ranke ich ihn dann vielleicht nicht ganz so hoch wie bei einem ja, Shanahan-Contender 49ers-Team, aber mit seinem Rushing-Floor und Upside plus diesem ja, sehr guten Passspiel auch, das er liefert, ist er für mich einfach über Burrow, weil der die Mobilität in der Form nicht hat. Daher würde ich wahrscheinlich den 1-0-2 nehmen. Die Frage beim 1-0-2 ist am ehesten halt, ob er dir sofort startet. Ja. Justin Fields kann natürlich auch erstmal sitzen.
Ja, kommt natürlich aufs Team an. Wenn ich ein Team im Rebuild habe, dann ist das vielleicht gar nicht schlecht.
Ja, absolut. Da kann ich mich nur anschließen. Genau, also Upside hier, glaube ich, beim 1-0-2, Floor bei Burrow. Unser zweiter Deal, der ist ein bisschen größer, kam in der JIT 2 zustande. Hier wurden gedealt Joe Mixon, der 1-11 und ein 22-3rd gegen Julio, Alvin Kamara, Nyheim Hines, 3-10 und 4-10. Jeweils Rookie-Picks im diesjährigen Draft, logischerweise. Ja, was sagst du denn zu dem Deal?
Ja, also das gab ja ein bisschen Aufruhr. genau. Das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. An sich, wenn man den Trade mal auseinander nimmt, muss man sagen, okay, die beiden Drittrunder wiegen sich in etwa auf, würde ich mal sagen. Also die würde ich mal rausstreichen, dann Viertrunden-Pick auch geschenkt. Nyheim Hines, ja, ist auch irgendwie ein Buddy, also das ja. Ist jetzt auch nichts. Also im Endeffekt ist es, wenn man es genau nimmt, ist es Mixon plus 1-11 gegen Julio Jones und Kamara. Ja, ich sehe Kamara schon noch deutlich vor Mixon, oder was deutlich, aber schon ein gutes Stück vor Mixon. Aber in der aktuellen Zeit, also Draft Season, muss man einfach auch bedenken, der 1-11 ist da, also du kriegst für den 1-11 kriegst du mehr als Julio tatsächlich. Das wird zu Saisonbeginn wahrscheinlich wieder anders aussehen, aber ja, grundsätzlich, also ich wäre hier auch als Win-Now-Team auf, natürlich auf der Kamara und Jones Seite, aber ist jetzt für mich kein Trade zum Ausflippen.
Ja, ich finde es interessant. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, also bin mir bei dem Kamara Mixon Ding nicht so sicher. Ich glaube, ich wäre auf, also ich bin auf der Mixon Seite in dem Deal. Ich nehme den 1-11 All Day über Julio Jones und ich nehme Mixon natürlich nicht über Kamara an sich, aber Kamara ist älter. Drew Brees ist weg. Das heißt, die Targets werden runtergehen, da bin ich mir relativ sicher. Und dann muss ich mir halt überlegen, will ich nächstes Jahr in der Offseason einen 25-jährigen Mixon haben? Oder was ist Kamara dann? Ist er dann schon 27?
Nee, 26, glaube ich. Er ist jetzt 25.
Wenn ich also jetzt, ja. Es sind so, ich meine, bei den Running Backs geht es mir halt wirklich so um jedes Jahr ein bisschen. Und ich weiß nicht, wie lange Kamara diesen hohen Value noch hat. Natürlich aus reiner Marktsicht, das war jetzt die Sicht drauf, wie ich die Spieler selber sehe. Aber aus Marktsicht möchte man meinen, dass aus Kamara eigentlich mehr rauszuholen wäre. Als nur, in Anführungsstrichen, da sollte man eigentlich Mixon plus 1,11 so schon bekommen, wenn du irgendeinen Trade Calculator befragst. Erfahrungsgemäß bekommst du das aber nicht. Ja. Und dann muss ich sagen, ja, wenn du halt nicht mehr bekommst, dann kannst du den Deal auf jeden Fall machen. Und ich verstehe tatsächlich da auch wieder nicht, wenn sich da Leute aufregen drüber, so dass Kamara weggeschenkt wurde oder verschenkt wurde, whatever. Ja. Wir kommen da immer wieder dazu, was soll der Scheiß? Einfach Angebote machen und sich drum kümmern, dass man diesen Spieler bekommt. Es ist lächerlich, sich hinterher zu beschweren.
Ja, auf jeden Fall. Also aus Strategiesicht muss man natürlich sagen, was ich jetzt nicht gemacht hätte, als derjenige, der Kamara und Jones wegtradet, die jetzt wegzutraden. Also ich glaube, jetzt ist wirklich der beschissenste Zeitpunkt, die Jungs, also vielleicht beschissener ist noch der Draft Day an sich, also für eures Rookie Drafts, aber ansonsten, also jetzt ist der Value von den beiden halt am kleinsten. Nach Woche 1, wenn beide, ja, wieder ihre gewohnte Leistung gezeigt hätten, ich glaube, da hättest du für dieses Kombi-Paket mal mit Sicherheit 3 bis 4 First-Rounder bekommen.
Boah, das weiß ich nicht. Oh, das finde ich gewagt. Also bin ich gespannt.
Ja, nicht jetzt. Aber in einem halben Jahr, wenn die Saison beginnt. Also ja, haben die wenigsten, ne, das Paket und wollen es dann dafür, aber ich sag mal vom Gegenwert. Ne, das heißt also.
So gesehen ist Mixon zu dem Zeitpunkt aber auch 2 Firsts wert. Also hat er die 3 bekommen. Ja. Wobei jetzt natürlich einer late ist. Das ist schon klar. Also sagen wir mal, das ist natürlich, verstehe ich den Ansatz. Ich bin gespannt. Es ist natürlich eine Wette drauf, dass Mixon jetzt auch wirklich diesen Durchbruch endlich schafft, dass er fit zurückkommt. Die Bengals investieren in die O-Line. Er kann dominieren, er kann das Backfield übernehmen und dann Running Back 1 Zahlen auflegen. Und wie schauen wir auf den Deal zurück, wenn Mixon mehr Punkte gemacht hat als Kamara nächstes Jahr?
Ja, der kann auch für die Seite ausgehen, gar keine Frage. Wenn der 1-11 jetzt einschlägt beispielsweise, Mixon eine gute Saison spielt, besser als Kamara und Julio vielleicht wieder mit Verletzungsproblemen zu tun hat, dann ist der eindeutig auf der Seite. Ne? Also das ist jetzt kein Outcome, was ich nicht für möglich halte.
Ja, ist halt ganz übel. Jetzt darf halt dann 1-11 kein Fail passieren und Devonta Smith ziehen. Dann ist natürlich alles im Arsch.
Oder Gainwell oder so ein Müll.
Ja, genau. Nein, okay, wir kommen, das ist eigentlich eine schöne Überleitung, um auf die Wide Receiver Prospects zu kommen. Die analysieren wir jetzt heute noch. So, es tut mir leid, ich muss einmal kurz reingrätschen. Ich habe für die Folge noch einen dritten Trade geschickt bekommen von Matthias, Den hatte ich vergessen mit reinzunehmen. Entschuldigung nochmal an der Stelle. Jetzt habe ich mir gedacht, ich löse das so, dass ich diesen Trade kurz allein analysiere. Natürlich habe ich den einmal kurz mit Phil abgestimmt und er ist da auf meiner Seite. In dem Deal wurde für Swift und den 209 im Rookie Draft der 105 und der 303 geboten. Sprich, Swift so ein bisschen für den 105 und eigentlich sogar noch ein bisschen weniger als der 105, weil hinten sogar noch ein kleiner Downtrade mit dabei ist. Also, hier relativ kurz und klar meine Meinung, der Deal geht gar nicht. Wer sowas ja anbietet, es ist ein ganz klares Lowball-Offer. Man kann ja versuchen, Swift aktuell einzukaufen, aber nicht vergessen, DeAndre Swift hat ein Second Round oder spätestens Third Round Startup Value mittlerweile. Der ist ungefähr ja alleine schon, vielleicht nicht, er ist nicht den 101 wert oder den wird man dafür wahrscheinlich nicht bekommen. Aber 1.02, 1.03 straight up ist er schon wert und der 1.05 ist da deutlich zu wenig. Du kriegst dann 1.05 zwar eventuell einen guten jungen Running Back, heißt Etienne oder Harris, aber du bist bei beiden, glaube ich, als Prospects nicht so safe wie bei Swift, der jetzt in Detroit ein weit offenes Backfield hat, meiner Meinung nach. Der auch, ja, da kamen jetzt keine Receiver dazu. Ich denke, dass er relativ viel auch Arbeit aus dem Backfield in Targets bekommen wird. Sehr, sehr guter Spieler. Ich bin sehr bullish bei ihm. Daher würde ich den Deal auf keinen Fall machen. Generell würde ich davon absehen, ihn aktuell zu verkaufen. Ich denke, es gibt kaum wertvollere Assets als junge Running Backs und gerade die 2020er-Klasse, die jetzt in ihr Sophomore-Year geht. Da möchte ich aktuell eigentlich gar keinen abgeben. Das kann man, wenn dann, überlegen am Draft Day, dass jemand dir Etienne oder Harris, wenn das klar ist, dass das an dem Pick da ist, dass du einen der beiden Spieler nehmen kannst, dann kannst du den Trade machen, aber auch nur dann, wenn du signifikant was obendrauf bekommst. Zumindest wäre das meine Meinung aktuell. Ich kenne natürlich jetzt die Landing Spots von Harris und Etienne nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass Etienne zum Beispiel zu den Jets geht, wäre ich überzeugt davon, dass er erstens das Volume bekommt und zweitens auch langfristig in einer guten Offense spielt, dann fände ich das ganz attraktiv. Und dann würde ich mir überlegen zumindest, ob ich Swift plus, also Swift abgebe für Etienne plus, ja, was kann man da noch on top verlangen? Vielleicht einen LaVisca Chenault oder ja, also so ein Late First Rounder, so ein Rashad Bateman, Terrace Marshall, Elijah Moore, ihr hört es wahrscheinlich, ihr hört es eh gleich in der Folge, was ich für ein Fan von ihm bin. Wenn sowas noch dazu kommt, dann wäre ich für dieses Downgrade offen. Ansonsten aktuell auf keinen Fall. Und damit jetzt zurück zur regulären Aufnahme. Rookies oder ja, Wide Receiver Nummer 7 bis 12 von uns jeweils. Ich muss dazu schon mal ein bisschen so vorab sozusagen ankündigen. Ich bin umgefallen, ich bin halt ein richtiger Scheißanalyst und habe mir die Prospects vorher, bin halt umgefallen, ne? So, ich habe einen Prospect viel zu niedrig gerankt und war bei Snap und habe mich hier als Wide Receiver Analytics Experte feiern lassen. Und als ich jetzt so meine Rankings immer wieder durchgegangen bin, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich einen Spieler völlig fälschlicherweise und ich glaube einfach wegen des Konsensus-Einfluss viel zu niedrig hatte.
Ja, Fake
und
News.
Was glaubst du? Ja, absolut. Und was glaubst du, welchen Spieler meine ich denn da?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Kam der letzte Folge schon vor?
Nee, er kam letzte Woche nicht vor. Ich sag einmal noch mal ganz kurz meine Nummer 1 bis 6 von letzter Woche.
Ja.
Das ist Jamar Chase, Rashad Bateman, Rondell Moore, Terrace Marshall, Jalen Waddle und Diami Brown.
Okay. Soll ich meine auch gleich hinterher hauen?
Ja, klar,
dann haben wir es auch gleich wieder. Also meine 1 war Jamar Chase, meine 2 war Terrace Marshall, meine 3 war Rashad Bateman, meine 4 war Jalen Waddle, meine 5 war Devonta Smith und meine 6 war Rondale Moore. Genau. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt dein Spieler, der jetzt deine Top 6 doch noch erreicht hat, wahrscheinlich meine 7 ist.
Wer ist das?
Meine 7 ist Elijah Moore.
Oh, du hast absolut recht. Ja. Elijah Moore ist bei mir noch ein Tier, ein ganzes Tier hochgeklettert. Er hat auf jetzt auf Nummer 5 im Positional Rank geschafft. Er ist für mich im gleichen Tier wie die Bateman, Moore und Marshall Crew. 21 Jahre alt, hat bei Ole Miss gespielt, ist ein Junior, geht aktuell als Wide Receiver Nummer 9 vom Board, beziehungsweise im March ADP von DLF an 21 overall, also eher gegen Ende der zweiten Runde, ist 5'9 groß, 178 Pfund schwer, hat einen BMI damit von 26,3 und seine Pro-Day-Zahlen, ja, ich sag gar nicht alle, aber er ist eine 4,35 gelaufen, hat einen Relative Athletic Score von 8,68 gehabt und ich habe mir sein Profil, also ich hatte ihn vor der letzten Folge noch auf der Nummer 7 auch. Wir hatten also bevor wir die Folge aufgenommen hatten, schon mal gesprochen. Da hast du mir die Frage gestellt, wie viele Moores in meinen Top 6 sind.
Ja.
Da habe ich noch gesagt, ich denke 2. Und dann bin ich umgefallen, wirklich erbärmlich, und habe mich komplett da weglabern lassen. Wahrscheinlich von Draft-Twitter, ich weiß es nicht. Aber im Prinzip habe ich ihn jetzt sogar noch vor Jalen Waddle. Und ich überlege sogar, im Prinzip, wenn ich so drauf schaue, gibt es keinen Grund, dass er nach dem Draft, wenn wir die Landing-Spots kennen und er auch Draft-Kapital bekommen hat, da würde ich so ein bisschen sagen, wenn er in der ersten Runde geht, ist es sehr gut möglich, dass er sogar noch meine Nummer 3 wird. Denn was gefällt mir jetzt an ihm? Er ist ein Early-Declare. Er hat eine echt, finde ich, gute Athletik und gut ist ja auch nur, weil er halt relativ klein ist und ja, hat halt nicht, ja, klar, dadurch nicht die größte Kraft und so, aber im Prinzip hat er einen wahnsinnig guten Speed und eine absolut irre Agilität. Also was der da für Three-Cone und Shuttle hingelegt hat, das ist absurd gut. Dazu hat er ein super junges Breakout-Age, ist mit 19 ausgebrochen, hat da die Offense komplett dominiert. Über 40% Dominator-Rating, glaube ich, gehabt. Oder sehr nah da dran. In seiner Freshman-Saison war er sogar auch nicht ganz irrelevant. 10% Market Share Receiving Yards und da waren DK Metcalf und AJ Brown in seiner Offense. Und das ist halt unfassbar. Da sogar noch ein paar Bälle zu fangen. Ah, und Dawson Knox war auch noch da. Also auch das ist ein NFL-Spieler. Genau. Muss natürlich dazu sagen, DK Metcalf ist in dem Jahr ausgefallen und er hat erst dann so richtig die Yards gemacht, aber trotzdem unfassbar gut. Und er hat sogar jetzt in seiner Junior-Season 16% auch wide gespielt. Das finde ich ganz cool, dass er auch ein bisschen was zumindest gemacht hat. Generell ist er aber natürlich durch seine Größe schon ein bisschen in den Slot gebunden und wird auch da, denke ich, in der NFL spielen. Abschließend noch, damit ich das Pro zu Ende sage, seine Best Yards pro Team Pass Attempt. Ein Stat, den übrigens auch JJ Zacharyson sehr, sehr viel benutzt für seine Wide Receiver Rankings. Ist er im 99. Percentile aller Wide Receiver seit eben hier ungefähr 2000. Und das bringt mich dann schon fast zu meinem Fazit, dass ich sage, der hat einfach den unfassbaren Floor, wird eine PPR-Maschine sein. Und das Einzige, was bei ihm ein bisschen fehlt, ist halt die Größe und damit das Alpha-Ceiling. Aber ich finde ihn mega geil und ich bin ein riesen Fan von ihm.
Merkt man gar nicht. Ja, also gut, du hast im Prinzip alles zu ihm gesagt. Ja, für mich einfach, um das auch nochmal negativ rauszustellen, das Einzige, was mich stört, weswegen er bei mir auch nicht höher ist als 7, ist einfach, wie gesagt, das für mich limitierte Upside. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass er jetzt einen 10-Touchdown Spieler ist in der NFL. Und ja, das stört mich halt bei ihm. Ansonsten, ja, deswegen ist er bei mir auf 7 halt, nicht höher.
Fair enough. Man muss halt sagen, Gott sei Dank spielt die NFL mittlerweile überwiegend 11 Personnel. Also da wird er seine Snaps kriegen, denke ich. Und ja, ich habe das da ein bisschen jetzt runter adjusted. Und ich hab mir die Frage gestellt, Jalen Waddle ist genauso groß, 2 Pfund schwerer. Es gibt eigentlich keinen Grund, den dann nicht auch abzuwerten in gleicher Weise.
Ja, ist okay.
Genau. Dann habe ich jetzt meinen großen, das hing mir, lag mir richtig auf der Seele. das musste raus. Ich bin großer Elijah Moore-Fan und genau, damit darfst du jetzt mal ein bisschen ran und darfst du deine Nummer 7 war jetzt Elijah, ja. Darfst du deine Nummer 8 vorstellen.
Wer ist damit bei dir auf 7 gerutscht, nochmal, um das dann nochmal?
Also dadurch ist jetzt Waddle auf der 6 und Diami auf der 7.
Ah ja, okay. Ja, dann mache ich mal meine Nummer 8 und das ist ein bisschen ein kleiner Man-Crush von mir schon, oder beziehungsweise jetzt kommen eigentlich 2 Man-Crushes von mir in diesem Draft.
Alter, ernsthaft jetzt? Ich bin gespannt.
Und zwar, ja, 2 Spieler, in die ich mich schon relativ früh und die ich auch über die College-Saison, also beziehungsweise den ich jetzt sage, schon verfolgt habe, beziehungsweise über seine College-Karriere tatsächlich auch. Und das ist Tylan Wallace von den Oklahoma State Cowboys. Tylan Wallace ist 5'11 groß, 194 Pfund, war mal ein 4-Star-Recruit, ist 22 Jahre alt und ein Senior, muss man sagen. Ja, der wäre mit Sicherheit schon ein Jahr früher rausgekommen, hätte das auch locker gekonnt von seiner Produktion her im College. Die war nämlich echt überragend. Der hat eigentlich seit seiner Sophomore-Season jedes Spiel im Schnitt eigentlich 100 Yards gehabt. Aber dann hat er sich leider 2019 das ACL zerschossen. Dementsprechend ist er, das war auch relativ spät in der Saison, also irgendwie nach 8 oder 9 Spielen. Dementsprechend wäre dann halt genau für den ganzen Draft-Prozess halt raus gewesen. Und das kann natürlich dann schon den Draft-Stock so extrem schaden, dass es für ihn schon Sinn gemacht hat, dann zurück ans College zu kommen. Und das hat er dann auch getan und hat sich auch meiner Meinung nach sehr gut wieder rehabilitiert. Also hat da angeknüpft, wo er aufgehört hat und hat die Gegner wirklich traktiert, kann man schon sagen. Also der hat wirklich Yards ohne Ende erzielt. Was ist bei ihm sonst positiv? Die Contested Catch-Fähigkeit war zumindest im College jetzt sehr, sehr gut. Muss man sehen, wie das transferiert in die NFL. Aber ja, er hat jetzt auch nicht gegen die schlechteste Competition gespielt. Von daher sehe ich da schon die Chance, dass das passiert. Dann Yards After Catch war extrem gut. Und was bei ihm halt extrem gut gefallen hat, war einfach diese angry Spielweise. Also der war wirklich, der hatte da immer Bock, der spielt halt aggressiv, der holt sich den Ball und bricht auch mal einen Tackle. Das war schon echt beeindruckend und das hat mir halt auch extrem gefallen. Ja, wie gesagt, Produktivität kann man eigentlich auch sagen, der hat halt durchgehend produziert. Ja, negativ sind halt Alter, mittlerweile 22, Verletzung und die athletischen Werte bei den Tests waren jetzt auch nicht überragend, waren jetzt auch nicht Vollkatastrophe, aber waren halt auch nicht so, dass man jetzt sagt, wow.
Ne? Ja, schon eher schwach halt ein bisschen, ne?
Ja.
Auf der Bank nichts gedrückt, irgendwie relativ langsam. Also, was ganz komisch ist, habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich, er hat einen sehr guten 10-Yard-Split, dann einen ziemlich schlechten 20-Yard-Split und dann einen okayen 40-Yard-Split. Was ist das denn? Wie geht das? Ne?
Das Getriebe ist kaputt. Er schaltet direkt vom ersten in den dritten Gang.
Ja. Irgendwie so. Also, das ist echt crazy.
So wäre es beim Auto. Naja, aber ja. Also Ja,
Die Explosivität hat auch ein bisschen gefehlt, ne? Da hat er echt, also gut getestet hat er leider wirklich nicht. Hatte ich auch ein bisschen mehr gehofft. Ja.
ja, aber also was ich glaube bei ihm ist halt, ja, ist jetzt auch ein bisschen Projection halt. Viele sagen, da geht er halt in den Slot, ne? Und ich glaube halt, wenn er in den Slot geht, dann kann er da halt auch gewinnen, weil da ist das jetzt, ist jetzt die Geschwindigkeit nicht so wichtig wie außen, muss man sagen.
Ja,
Also.
gut, ich meine ganz ehrlich, ich glaube, ich halte die Athletik bei Wide Receivern ohnehin für eher überschätzt, wenn man absolute Top-Top-Top-Elite-Produktion will oder jagt, dann glaube ich, macht es schon noch einen Unterschied. Dann, wenn du Julio Jones werden willst, dann musst du auch Julio Jones Athletik irgendwie haben. Das schaffst du jetzt nicht so als bisschen als Durchschnittstyp. Aber eher, wenn wir davon ausgehen, in welcher Region reden wir jetzt, wo der geht, dass er ein guter Wide Receiver werden kann, würde ich unterschreiben. Er hat echt mega geile Produktion, Dominator-Rating, der Wahnsinn, super early Breakout. Finde das richtig, richtig geil. Tolle Sophomore-Season gespielt, tolle Junior-Season gespielt. Finde es halt schade, dass er wieder ans College zurück ist tatsächlich, auch wenn ich es mit dem ACL als Kontext ein bisschen verstehen kann. Das Problem ist, das hatte ich auch auf Twitter gesehen, er hat einen Zwilling und der hat sich schon dreimal das Kreuzband gerissen. Er hat es jetzt einmal getan und es gibt Studien dazu, die nahelegen, dass eben ja ACLs auch ja, genetisch bedingt sein können und dass da ein Zusammenhang besteht. Das heißt halt einfach für mich, die Wahrscheinlichkeit, dass er noch mal sich das Kreuzband reißt, ist sehr, sehr hoch.
Ja gut,
Und
das ist aber aus meiner Sicht, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das ist für mich natürlich Spekulation. Natürlich, das kann immer
ist natürlich
passieren, kann die
ja.
aber jedem anderen Spieler auch passieren, ne?
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt höher. Glaube ich schon.
Ja, gut, aber nein, das passiert Teile nicht. Ich muss
Nee,
mich jetzt
ich hab's auch nicht.
verteidigen.
Fair. Also er ist bei mir, ist er auf der 10. Und tatsächlich halt einfach auch nur, weil er wieder ins ja, College zurück ist und wegen der Injury History. An sich würde ich ihn super gerne noch deutlich höher ranken. Ist ein geiler Spieler. Und auch wenn er diese ACL-Geschichte hat, wenn er fällt und ich kann ihn kriegen, sag ich dir ganz ehrlich, dann drafte ich ihn super selbstbewusst. Hoffe, dass er als Rookie das zeigt, was er kann und verkaufe ihn halt dann.
Ja, gut. Es geht immer
Genau.
darum, Value zu
Ja.
generieren, ne? Genau.
Absolut, genau. Deswegen ist das auch nicht so schlimm. Aber dann mach doch gleich mal weiter mit wenn du Lust hast, mit deiner Nummer 8.
Ja, klar. Achso, nee, das war meine 8.
Achso, das war dann eher
Ja.
dann deine Nummer 9.
Meine Nummer 9, ja. Das ist ein weiterer Spieler, den ich schon sehr lange sehr mag. Genau, und das ist halt im Vergleich zu dem vorherigen jetzt ein athletisches Monster. Und das ist Nico Collins von Michigan.
Alter. Unfassbar.
Und ja, ich habe bei ihm war das für mich auch so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt. Ich mochte den halt dann einfach aufgrund seines Profils oder seines athletischen Profils, muss ich sagen. 6'4 groß, 215 Pfund, 4-Star-Recruit. Ist allerdings auch schon ein bisschen älter, 22,1 Jahre, hat letztes Jahr outgeoptet und ja, genau, dementsprechend, ja, das ist natürlich nicht so schön, dass er jetzt erst als Senior reinkommt, das ist natürlich dann auch natürlich wieder ein Konzern, aber was ich bei ihm sagen muss, und der hat halt nicht so eine super Production im College, das lag aber meiner Meinung nach daran, dass die Michigan Offense einfach eine Vollkatastrophe war. Der hat dann zusammen mit Donovan Peoples-Jones und Tariq Black zunächst, der ist dann irgendwann zu Texas transferred. Genau. Und ja, die haben eigentlich alle keine vernünftige Produktion gehabt, so wirklich. Und dann sage ich schon, gut, entweder die haben sich alle gegenseitig behindert oder halt, das war einfach insgesamt ein Riesenhaufen Kacke da. Weil er halt einfach schon heraussticht, ne? Und das hat seine Athletik dann eigentlich auch gezeigt. Die Size-Speed-Kombo ist halt überragend. Der hat halt auch bei dem Relative Athletic Score mit 9,56 abgeschnitten und im Speed Score an 89. Perzentile abgeschlossen. Also der ist schon athletisch das, was du dir wünschst. So, ne?
Absolut. Ja,
genau, Contested Catch Receiver. Bei ihm ist es für mich einfach das, ja, ich sehe einfach das Gesamt-Upside. Das ist ein Spieler, den drafte ich wahrscheinlich in der dritten Runde. So, und dann, da sind es alles nur noch Dart-Throws. Und da nehme ich halt das athletische Profil von ihm mit, hoffe, dass er im guten Spot landet und dann geht's ab.
Absolut. Bin ich in vielem dabei. Was ich ganz interessant finde, er hat als Redshirt, oder ich weiß gar nicht, ob er geredshirtet hat, ehrlich gesagt, aber er hat irgendwie in seiner Age 18 Season nur 2 Spiele gemacht, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe versucht, noch rauszufinden, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob er verletzt war oder halt nicht aufs Feld kam. Aber in seiner zweiten Saison dann als 19-Jähriger hat er den 20% Breakout geschafft, also 25% 23% Market Share Receiving Yards und 24% Dominator Rating. Das ist gut. Und ja, die Athletik ist der Wahnsinn. Er hat halt leider überhaupt keine guten Yards pro Team Pass Attempt. Also die Effizienz ist einfach nicht da. Leider ist die Frage, ob er als Receiver einfach über die Klasse und Skills verfügt, die es braucht in der NFL. Da bin ich eher ein bisschen raus. Deswegen ist er bei mir übrigens Nummer 13. Das hatte ich vorhin nicht gesagt. Und der erste im, ich glaube, zweiter im Tier 5 ist er. Finde ich einen interessanten Spieler. Da, wo er im ADP geht, nehme ich ihn gerne. Relativ viel weiter vorne nicht. Man muss ihm halt einfach zugute halten, dass Jim Harbaugh sein Head Coach war. Und Jim Harbaugh ist einfach, so gut er bei den 49ers für 3 Jahre war, ein scheiß Head Coach. Das ist einfach eine richtige Gurke, der Typ. Und ja, den Comp zu Chase Claypool finde ich ganz interessant.
Ja.
Der kam auch mit einigen Red Flags, Production-wise und Senior und so weiter, aus dem College und hat dann eingeschlagen.
Ja, genau. Das ist halt das auch, was ich da chase bei ihm.
Ja. Sehr gut. Dann darf ich mal meine Nummer 8 vorstellen. Hatten wir letzte Woche schon das Thema, dass ich da ein bisschen die andere Seite der Medaille vorstellen darf. Es ist Devonta Smith, Alabama Wide Receiver, der likely Top 15 geht. Ja, ich bin kein Fan. Warum bin ich kein Fan? Er ist kein Early Declare. Er hat kein Breakout geschafft in seiner Freshman- oder Sophomore-Season. Er ist natürlich ein Outlier mit seinem irgendwie 22,5er BMI, wobei das tatsächlich nur das kleinste Übel von den ganzen anderen Dingen ist. Und ich würde ihn so Mitte der zweiten Runde draften, wegen seiner durchaus starken Junior- und Senior-Season. Aber im Prinzip, ja, ist im Prinzip halt auch nicht mehr. Er hat für mich sehr limitiertes Upside, muss ich einfach sagen. Oder, naja, gut, Upside hat jeder Spieler, kann jeder immer der nächste Superstar werden, aber die Chance dafür ist meiner Meinung nach nicht groß. Im Prinzip ist das Beste in seinem Profil, dass er mit Judy im Team im gleichen Alter bessere Zahlen aufgelegt hat. Und, naja, ich habe ja auf Twitter immer wieder die Diskussion um Jerry Judy, von dem bin ich auch kein großer Fan. Daher ist das für mich halt auch kein so massives Argument, um Devonta Smith da sehr hoch zu ziehen.
Ja, fair. Also ich würde auch lieber den Pick traden, als ihn zu draften.
Genau, man muss halt, Devonta Smith wird sowieso nicht Mitte zweite Runde da sein. Das heißt, es wird sich für mich gar nicht die Frage stellen, ob ich ihn drafte oder nicht. Eher ist die Frage, wenn ich an 1,11 oder so dran bin und er ist am Board, ihn dann einfach nicht zu nehmen, sondern einen anderen Receiver. Wenn ich da Elijah Moore nehme, nur weil er bei mir der nächstbeste Spieler ist am Board, dann bin ich halt ein Idiot. Weil den kriege ich auch später und dann muss ich halt zurücktraden. Ja? Ich kann dann nicht einfach diesen Value Gain liegen lassen.
Ne, genau.
Wunderbar. Okay, gut. Dann kommen wir zu deiner Nummer 10, glaube ich. Oder sollte ich meine Nummer 9 gleich noch
hinterher? Ja, mach deine 9 gleich mit. Dann sind wir wieder gleich auf.
Jawohl. Meine Nummer 9. Spieler aus Auburn. Junior. Es ist Seth Williams. 22 Jahre alt, also relativ alt für einen Junior. Das kann ich hier einmal kurz einschieben. Das stört mich gar nicht, ob jemand als Junior dann 21 oder 22 ist. Spielt für mich keine zu große Rolle. Wichtig ist für mich nur, dass er sobald es geht in die NFL geht, weil er ja gut genug ist dafür. Er geht aktuell als Wide Receiver 12. Also ich hab ihn höher. Er ist 6'3 groß, 211 Pfund schwer. Sprich, er hat für mich Alpha-Maße und ein BMI auch über 26, ist eine 449 40-Time gelaufen, das ist okay, ist jetzt nichts Besonderes und hat leider nur in Anführungsstrichen einen Relative Athletic Score von 6,87, nicht besonders stark, aber finde ich jetzt gar nicht mal, finde ich bei Wide Receiver nicht so dramatisch. Was finde ich an ihm gut? Einerseits eben, er ist ein Early Declare, hat die Alpha-Statur, er hat eine okay Geschwindigkeit und sehr starke Explosivität. Er hat überwiegend wide gespielt am College und konnte da liefern. Er ist schon als Freshman ausgebrochen, auch wenn er halt 19 war, aber er war ein Freshman. Und in seiner Sophomore-Season hat er das 30% Breakout, hat er den 30% Dominator geknackt. Und in seinem Team war auch Anthony Schwartz, der jetzt in den NFL-Draft kommt. Und den hat er dominiert, obwohl der ja wirklich ein athletisch überragender Spieler ist. Und auch wenn der vielleicht nicht der beste Wide Receiver ist, aber am College kannst du solche Spieler immer gut einsetzen. Aber Seth Williams hat ihn, sag ich mal, overpowered, wenn es um die Production geht. Und ja, finde ich super, wenn ich so über ihn rede. Ich muss auch einfach sagen, ich weiß gar nicht, könnte durchaus sein, dass ich ihn auch noch über Devonta Smith nehme, aber da ist halt wieder das Thema, muss man halt auch irgendwo da muss man ein bisschen diesen Konsensus ablegen und das konnte ich in der Form noch nicht ganz.
Ja, Seth Williams ist meine 11. Genau, also der, ja, was ich noch mir bei ihm aufgeschrieben habe, der war halt extrem langsam, der hat 15 Pfund abgenommen. Deshalb ist
fürs Wiegen oder was?
Nee, einfach allgemein. Also der war vor einem Jahr ungefähr noch, hat er bei 2,25 war er da gewichtstechnisch, hat jetzt einfach dann, um nochmal ein bisschen Schnelligkeit und alles zu generieren und Wendigkeit, hat er nochmal ein bisschen abgenommen.
Es hat nicht so gut geklappt.
Nee, genau, das ist halt ein bisschen besorgniserregend. Im Prinzip hast du alles gesagt. Genau, bei ihm waren halt ein paar Concerns, eben diese Separation tatsächlich, ne? Dass er das
ist,
generiert.
Ist ganz interessant, ist wahrscheinlich der Guy, so wo Analytics und Film am weitesten auseinandergehen. Gibt es immer wieder so ein bisschen Jokes auf Twitter, wenn irgendwo steht, Analytics über 90 und dann Film unter 60, dann ist das halt Seth Williams.
Ja, spiegelt dann auch ganz so unsere Evaluation ganz gut wider. Ne?
Ja, absolut.
Genau, also wo nimmst du ihn im Rookie Draft?
Ist Seth Williams nämlich so, also ja, ich nehme ihn, ich hätte ihn so mit einer Mid-Second, finde ich, das wäre wert. Sind wir wieder dabei, Thema, da nehme ich ihn natürlich nicht, weil er geht viel später. Aber prinzipiell, wenn jemand sagt, hey, meine Liga, da kann ich kein ADP nehmen, weil die werten das alle so, dann würde ich ihn mit Second nehmen.
Hui. Ja, das finde ich zu hoch bei den Concerns. Ja, aber ja.
Ja gut, für mich ist halt sein Concern tatsächlich nur, dass er relativ ineffizient ist. Also keine besonders hohen Yards per Route Run und keine besonders guten Yards pro Team Pass Attempt. Ansonsten hat er für mich keinen Concern.
Ja, was man bei ihm vielleicht noch sagen muss, ich weiß nicht, ob das habe ich jetzt, weiß ich nicht, ob du es gesagt hast, aber er hat mit Bo Nix zusammengespielt bei Auburn und der war...
Wer ist das?
Ja, das ist der Quarterback.
Okay.
Und der war halt eine Graupe, ne? Also der hatte.
Ach so, okay.
Der
den muss man jetzt, den muss man kennen, weil er so schlecht war.
Ja, oder? der war mal relativ talentiert angesehen, als Freshman, okay, glaube ich, aber der hat sich irgendwie komplett in die falsche Richtung entwickelt. Und ja, der hatte auf jeden Fall eine extreme Auswirkung auf Seth Williams Catchable Targets. Mhm. Also das war nicht okay, gerade gut.
Interessant.
Ja.
Interessant, interessant.
Genau. Gut.
Dann machen wir deine Nummer 10.
Ja, meine Nummer 10 hast du schon früher gehabt. Das ist der Jimmy Brown.
Ja, okay.
Mhm. Genau. An sich ist das Profil dann gut. Nur auch, ja, ich weiß nicht so recht, wie der sich in der NFL durchsetzen will. Also der ist ein Deep Threat, der nicht schnell genug ist und aber auch nicht groß und schwer genug. Also das stört mich halt extrem bei ihm. Klar, er hat im College, hat er gegen die Competition, hat er es geschafft. Und da bin ich halt wirklich, wirklich skeptisch bei ihm, ob er das wirklich umsetzen kann. Wie gesagt, Profil ist soweit gut, aber mir gefällt, dass dieses
Kombi, ich verstehe das voll. Ich hab mir das natürlich absolut schön geredet und sage, wenn einer so produziert, dann produziert er vielleicht am College auch schon nicht wegen Speed, sondern weil er halt, was auch immer er gut kann, er kann irgendwas richtig gut. Und vielleicht geht es ja doch in der NFL.
Ja, wird sich auf jeden Fall zeigen. Wie gesagt, für mich waren das halt so, war kein Punkt, wo ich gesagt habe, wow, da, ja, das wird er in der NFL auch machen und wird damit auch gewinnen. Ja. So, das
also ganz kurz, das finde ich echt, das ist echt witzig. 4:45 40 Time, also im absoluten Mittelmaß, vor allem ist das noch eine Pro-Day-Zeit, könnte eine 4:55 sogar sein, je nachdem, wie man da adjustet. Und er hat halt einen A-Dot. In den Jahren, wo er wirklich dominiert hat, von 17,6 und 18,4 Yards. Das ist absurd hoch.
Ja, ich hab mir auch von dem Tape angeguckt und das war ganz grausig irgendwie. Der hat gefühlt irgendwie 5-6 Targets pro Spiel bekommen. Dann hat er 2 gedroppt davon. Eins war irgendwie ein kurzes Slant oder sowas und dann war das waren es zwei tiefe Dinger, irgendwie einer davon für einen Touchdown und für 40 Yards und also das war eigentlich immer so und da dachte ich nur, oh, ne, also das ist schon, natürlich, die langen Dinger, der hat auch mit einem guten Quarterback zusammengespielt, das muss man auch sagen.
Das ist das Ding auch, genau, Sam Howell.
Genau, Sam Howell und ja, also da sind für mich schon Fragezeichen, ganz klar, deswegen
absolut,
auch nur auf 10.
Absolut. Das sind auch sehr faire Fragezeichen, muss ich sagen. Wird sich auch ein bisschen, denke ich, zeigen. Ist auch ein Typ, der für mich super viel vom Draftkapital abhängt. Wenn die NFL sagt, wir sehen was in ihm, er ist schon gut, dann lasse ich ihn wahrscheinlich bei der Grade, wo ich ihn habe, aktuell auf 7. Wenn nicht, dann wird er hinter die Riege, dann wird er so auf Tylan Wallace-Niveau sein für mich.
Ja, fair.
Okay, gut. Dann, nachdem deine Nummer 10 schon dran war, wie sieht es denn mit deiner Nummer 11 aus?
Meine 11
Vielleicht war, haben wir hier nochmal ein Match.
Meine 11 war Seth Williams.
Pain, Alter. Wir kommen nicht zusammen.
Nee.
Gut, okay. Dann, meine Nummer 11 ist Amon-Ra St. Brown. Hm. Hat es der Kollege in deine Top 12 geschafft?
Ja, ist meine 12.
Ist deine 12, okay. Ja, dann stell du ihn doch vor.
Ja, Amon-Ra St. Brown, unser Deutscher.
Ja, genau.
Nee, also,
Deutschland ist Papst. Wir sind Papst.
Ja, genau. Also, ja. Amon-Ra St. Brown aus USC, besser gesagt. 5'11 groß, 197 Pfund, 21,5 Jahre alt. Ist ein Junior und war ein Five-Star, also der kam direkt rein und von Martha Day oder wie die Highschool heißt, also ist, da kommen gefühlt die Hälfte der USC-Spieler her. Genau, auf jeden Fall. Okay. Zu ihm zu sagen, also ist auch wieder so ein Allrounder, der kann alles, aber nichts gut. Ja, das ist halt wieder auch so ein Spieler, also ich glaube, der wird eine Rolle haben in der NFL, Aber die Frage ist halt, was er uns für Fantasy liefern kann, ne? Also positiv bei ihm ist, der war halt seine ganze College-Karriere über produktiv. Der hat gleich als Freshman kam rein, gleich irgendwie um die 750 Yards gefangen. Und ja, das ist halt sehr, sehr positiv. Yards after Catch-Ability ist gut. Also, ne, wenn er den Ball kriegt, der lässt erstmal mindestens einen aussteigen. Und ja, das Route Running an sich ist auch nicht verkehrt. Das sind so die Punkte, die positiv sind. Negativ ist halt, ja, der geschwindigkeitstechnisch echt kacke getestet. Irgendwie 4,66, glaube ich, adjusted. Also, ja, das ist
Genau.
schon, wenn man jetzt so die Werte von den anderen nimmt, das ist schon ein unterirdischer Wert eigentlich für die.
13 Speedscore, 13. Perzentil,
Ja,
Alter.
das ist
Boah.
halt wirklich grausig. Ja, weiteres Problem war bei ihm, der hat jetzt irgendwie, nachdem Michael Pittman weg war, dann auch mehr Outside spielen dürfen und hat sich da halt kaum durchsetzen können. Das war halt oder ist halt ein Problem. Das heißt also, der wird auch nur auf dem Slot limitiert sein. In der NFL oder sehr wahrscheinlich.
Ja, alles sehr valide Punkte, muss man sagen. Was mir an ihm gefällt und weswegen ich damit so ein bisschen kämpfe, ihn nur auf 11 zu haben, ist halt diese sehr, sehr gute Freshman-Season. Du hast es gesagt, er hat 750 Yards gehabt. Noch interessanter für mich natürlich das Dominator-Rating 21%. 25% Market Share Receiving Yards sogar gehabt und das eben mit Michael Pittman drin. Das heißt, da nicht gegen irgendwelche Spieler ja, gespielt und geliefert, sondern er hat in seiner Freshman- und Sophomore-Season jeweils nur ganz minimal weniger Yards gehabt als Pittman und der war 2 Jahre älter als er
Ja,
und der ging zweite Runde zu den Colts.
und ansonsten muss man auch sagen, also USC ist ja bekannt für seine Wide Receiver und der hat eigentlich immer mit anderen und auch namhaften Receivern zusammengespielt. Der Tyler Warns, der wird jetzt auch dieses Jahr wahrscheinlich gedraftet, also irgendwo Late Round. Genau, und jetzt im letzten Jahr auch noch mit Drake London, beziehungsweise die letzten 2 Jahre war der da auch schon mit dabei. Also das waren schon keine Fliegenfänger, die da auch noch rumgelaufen sind.
Absolut, das ist wirklich, also das ist schon stark und was ich mir von ihm mehr gewünscht hätte, das ist das gleiche wie bei dir. Er hat sich seine Junior-Season war halt leider schwach. Zumindest gemessen an den Erwartungen. Also er hat da ein 33% Dominator-Rating hingelegt. Das ist schon richtig gut. Das lag ein bisschen an diesen 4 Touchdowns in einem Spiel, das er, oder in einem Quarter, glaube ich, hatte er das am Ende. Aber generell ist es halt eine 6-Spiele-Season. Und das ist schon auch ein kleines Sample-Size. Und irgendwie muss ich sagen, an sich gefällt mir sein Profil schon gut. Leider ist er halt so gar nicht effizient. Also Yards per Route Run nur in der Freshman Season richtig, also gut. Yards per Team Pass Attempt kaum über 2 Yards geschafft. Aber kann man auch wieder mit der, ja, bisschen mit der Competition erklären und vor allem auch, ja, ich weiß nicht, wie effizient diese Offense an sich läuft. Aber ja, ist irgendwie, ist ganz okay, aber hat halt nicht so dieses sexy Profil tatsächlich.
Nee, genau.
Ja, den habe ich jetzt zum Beispiel so mit to late second, wo ich ihn nehmen würde. Du wahrscheinlich wieder,
Nee,
bist jetzt wahrscheinlich generell später.
ja, also bei mir waren ab meiner 8, also Tylan Wallace wäre noch in der zweiten Runde auf jeden Fall. So, und dann kommen eigentlich nur noch Drittrunde. Also.
Ist ganz interessant. Ich weiß nicht, wen du da alles, wenn du das, wir müssen irgendwie vielleicht mal unsere Overall-Rankings auch ein bisschen austauschen. Ich muss sagen, die Wide Receiver, die hier so gehen, habe ich doch immer noch über den ganzen, ja, Running Backs, die mir nicht gut gefallen. Also da ist dann noch, ja, so ein Trey Sermon, Elijah Mitchell, die sind noch irgendwie vorne dabei. Kenny Gainwell vielleicht bei Draftkapital. Aber ansonsten nehme ich eigentlich lieber die Receiver mit dem Profil hier als irgendwelche mittelmäßigen Running Backs.
Ja, also für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt erstmal so vom ersten Gefühl und vom Profil her, diese Einschätzung, ja, Draftkapital und Landingspot wird für mich gerade bei den jetzt, die wir heute besprochen haben, wird da noch vieles ändern und verschieben. Ja, vielleicht machst du erst deine 12 und dann würde ich da gerne noch mal ein bisschen was auch zu ein paar anderen Spielern noch sagen.
Mhm, sehr gern. Meine 12 war ich heute selber überrascht. Hatte ich davor eigentlich Nico Collins auch, deinen Athlet aus Michigan. Aber es ist jetzt Tamorian Terry geworden.
Ui, doch.
Ja. Tamorian Terry. Und zwar war ich super überrascht, weil ich so low war irgendwie bei ihm. Allerdings lag das ein bisschen daran, dass ich nur sein Alter kannte. Der ist nämlich schon über 23, der Gute. Ist aber ein Junior. Man möchte es nicht glauben, aber er ist ein Junior, ist kein Senior. Kam aus Florida State, ist 6'3 groß, 207 Pfund schwer, 26er BMI nahezu. Hat leider bei der Combine nicht so gut getestet, wie man das erwartet hat. Das ist wirklich schade. Seine Athletik ist aber immer noch okay. 7,29er RAS, das passt schon. Warum gefällt er mir? Einerseits eben, ja, Early Declare und Alpha-Statur. Dann hat er halt Wide gespielt bei Florida State. Das finde ich schon mal gut. Und er hat im Prinzip nach einer Redshirt-Season in seinem zweiten Jahr sofort den 30% Breakout geschafft. Und das ist schon richtig, richtig gut. Also er ist zwar jemand, der eher von den Touchdowns abhängt. Das ist schade auf der einen Seite. Aber trotzdem, dass er dieser Touchdown- und Red Zone-Threat ist, ist gut. Sophomore-Season dann, oder Redshirt Sophomore Season, 36% Dominator Rating, 34% Market Share Receiving Yards, sehr, sehr gut. Und im Prinzip ist so für mich da an der Stelle an Nummer 12, nämlich lieber ein Spieler, der einfach älter ist, aber an sich sofort, wenn er aufs Feld kam, produziert hat, als irgendeinen anderen Flyer. Ja, auch wenn jetzt, das ist jetzt nicht so, dass ich bei dem ultra hoch bin, aber ich finde diese Zahlen ganz interessant.
Ja, also Terry hat ja sogar noch vor oder letzte Offseason, wenn man so ein bisschen so sich mit Devi und sowas auseinandergesetzt, der hatte teilweise First Round NFL Draft Hype, ne? Also der war schon ultra talentiert.
Ja. Der durfte nicht raus, aber aus dem College dann, oder wie? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Aber so als Redshirt Sophomore dürftest du doch, wärst du dann nicht eligible?
Ja, ich weiß nicht, ob er hat sich, glaube ich, einfach nicht zum Draft angemeldet. Und das ist mal so richtig in die Hose gegangen. Ich glaube, der hat auch off-field so ein bisschen Probleme. Und auch irgendwie mit dem Coach war da ja auch was. Der Coach von Florida State hat ja auch irgendwie im Rahmen dieser Black Lives Matters-Geschichte, glaube ich, da auch sich nicht gerade mit rumbekleckert. Ich krieg's nicht ganz mehr zusammen, aber da war auch irgendwo auf jeden Fall, ja, waren da auch, also einige Vorkommnisse. Also ich glaube, das Problem bei Terry ist halt einfach, ich mochte den halt eben auch letzte Offseason und so weiter und so fort. Ich beschäftige mich dann ja auch schon mal so ein bisschen damit. Mochte ich den eigentlich auch echt gerne. Und ja, also der ist auch echt spektakulär anzusehen. Das ist halt so ein riesiger Schlacks. Und aber der einfach auch alle Gegner einfach mit Schnelligkeit zerstört. Ja, das Problem ist halt einfach, der wird meiner Meinung nach kein Draftkapital bekommen. Ich glaube, also
schade.
Ich bin gespannt, also mich würde es wundern, wenn der irgendwie früher als Runde 5 gehen würde. Also ich habe von einigen Dingen schon spekuliert, gehört undrafted halt, ne? Was man, ne, das ist so ein bisschen, was man hört.
Boah, Alter.
Aber ja, mal gucken.
Also ich halte die Daumen, dass hier die 49ers dann zuschlagen, irgendwie Runde 4, 5 gerne machen. Für mich sieht das echt spannend aus. Ich kann halt, das ist einfach so, ich kann nicht erklären, warum er so alt ist. Ich kann nicht erklären, was da in seiner letzten Saison vorgefallen ist. Er hat nur wenig Spiele gemacht. Aber wenn er auf dem Feld war, hat er dominiert und das ist schon mal gut. Und alles Weitere wird man sehen. Ja,
ja, also genau, ich bin auch sehr gespannt, wie sich mag ihn. Ich gönne ihm, würde ihm das auch gönnen, aber ich bin da halt aufgrund dessen, was ich so gelesen und gehört habe, schon relativ skeptisch.
Mhm, interessant.
Gut. Ja, sollten wir vielleicht noch kurz so mal ein paar Spieler anreißen, die man immer von aller Munde hört, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben.
Ja, oder sag doch mal, hast du ein paar Sleeper noch, die du höher hast oder die du jetzt so gerne magst, die jetzt kommen?
Ja, also tatsächlich den, ich sag mal, wer Patreon-Supporter von Downset Talk ist, Adrian, der Miese, hat mir den schon weggeschnappt, aber war Simi Fehoko von Stanford, das ist halt auch so ein Physical Freak, der schon irgendwie knapp 24 Jahre alt ist, der war halt auf einer Mission, in so einer kirchlichen Mission in Korea, 2 Jahre lang, deswegen ist der halt so alt und kommt jetzt halt raus.
Verrückter Typ.
Der ist halt echt roh, aber spannend halt. Physical Tools sind halt überragend. Ne? Dementsprechend, also da liest man auch tatsächlich in einigen Mockdrafts, dass der dann auch irgendwie Runde 3 oder 4 gehen soll. Also das weiß ich noch nicht, aber wenn, dann würde ich ihn auf jeden Fall, finde ich ihn auf jeden Fall spannend. Genau.
Interessant. Wie war denn seine Production? Nicht gut. Oh ja, ich sehe es gerade. Uiuiui.
Ja.
Hei. Also jetzt hier mal Dominator Rating, hat er irgendwo mal den. Oh. Ja, gut. Ja,
das ist halt ein Project, ne? Also
das ist, ja.
So, da würde ich jetzt, den nehme ich irgendwie Ende der 4. Runde oder so, wenn ich da einen Pick habe oder 5. Runde oder sowas.
Aber hat jetzt in seiner letzten Saison fast 40% Dominator-Rating gehabt und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann fehlen ihm ja irgendwie ein paar Jahre. Ja,
2.
Es könnte dann tatsächlich, ja, 2 Jahre, also ganz ehrlich, dann hat er, wenn man das halt adjustet, dann hat er in seiner zweiten Saison 25% Dominator-Rating gehabt und in seiner dritten fast 40. Bin ich dabei. Ich voll on board und werde ich auch gerne nehmen.
Genau, also da kann man auf jeden Fall so einen Flyer nehmen für mich. Und ansonsten hätte ich jetzt noch von Spielern, die ich auf jeden Fall nehmen würde, Anthony Schwartz halt, ne, von Auburn. Der ist halt auch noch blutjung, 20,6 Jahre alt und der ist halt ein Sprinter, ne? Der ist so, also der ist extrem flott.
Ja, ist eine 4,27 gelaufen, brutal stark. Und man muss halt sagen, einerseits ist er schnell und andererseits, er hat halt auch am College, er hat produziert. Und das ist schon wirklich gut. Er hat 26% Market Share Receiving Yards gehabt und das in seiner Sophomore Season. Also auch die Box so halbwegs gecheckt. Natürlich wird er jetzt halt eher, er ist halt eher ein Gadget-Spieler wahrscheinlich, aber erstmal spannendes Profil, würde ich auch sehen.
Ja. Ja,
Tutu Atwell ist da übrigens ganz ähnlicher Kandidat, finde ich. Der ist halt 149 Pfund leicht. Ne. Das ist schon crazy, Mann, Alter. Also der wiegt halt einfach unter 70 Kilo. Das ist halt, Alter, ist halt Devonta Smith ein Biest dagegen.
Also ganz ehrlich, ne? Ich kann niemanden wählen, der wahrscheinlich von einem Kicker beim Tackle zerstört wird. Also das geht.
Also, ne. Ja, fair enough, aber das ist halt, was der, Alter, wie schafft der Junge das? Und das verstehe ich halt nicht gut. Er hat bei Louisville gespielt, ich habe keine Ahnung, was in dieser ACC da abgeht oder was da für Spieler sonst noch rumlaufen, aber Alter, der hat fast 1300 Receiving Yards gehabt, 42% Market Share. Ey, wie macht er das mit 19? Und mit 19 und keine Ahnung, wie viel hat er denn da gewogen? 50 Kilo. Verrückt.
Kam nicht Mekhi Becton, der Left Tackle von den Jets, kam der nicht auch von Louisville?
Ja.
Oh, die hätte ich ja ganz gerne mal auf Mannschaftsfoto nebeneinander gesehen. Ja. Da hätte man bestimmt gesagt, oh, der hat seinen Sohn mitgebracht oder sowas.
Ja. Crazy, Alter. Das ist so verrückt.
Das ist bestimmt ein herrliches Bild. Das muss ich mal suchen, ob es da was gibt.
Ja. Nee, aber ich muss wirklich sagen, ich finde ihn irgendwie halt spannend und das ist natürlich, wir reden, also das ist aber jetzt für mich Sleeper, der geht gar nicht so spät, das ist das Problem, ich habe ihn wahrscheinlich immer noch, oder ich habe ihn da, wo irgendwie Wide Receiver 15 geht er im Moment und ungefähr da würde ich ihn dann überlegen zu nehmen, aber finde ihn irgendwie ganz spannend, weil wer so produziert hat, hat für mich eine Chance verdient.
Okay, da bin ich raus bei dem.
Gehen wir auseinander, ja.
Dann, okay. Dann muss ich dich noch nach einem Spieler fragen, den mit Sicherheit viele höher haben, und zwar Kadarius Toney. Was sagst du denn zu dem?
Ja. Ja, Kadarius Toney, ich werde gezwungen sein, ihn auch nach oben zu nehmen. Ja. Wir sind gerade einfach so schön in der Pre-Draft-Komfortzone. Ich kann Kadarius Toney richtig runterreden. Der Typ hat einfach gar nichts gerissen am College, hat überhaupt keine Production gehabt, außer in seiner Senior Season. Und Senior Season, ich bin wirklich so, ich streich das halt einfach weg. Ich guck's gar nicht an. Interessiert mich einfach nicht, wenn einer da geliefert hat. Und ja, wenn Kyle Pitts irgendwie drei Mann als Überwachung bekommt, dann kannst du da nebendran deine komischen Routes laufen, die du in der NFL so nie machen kannst. da bin ich halt so raus. Also, und ich lache jetzt schon über dieses Team. Dass, wenn der Runde 1 geht, Alter, ich brech zusammen. Ich brech echt zusammen.
Ja, übel. Das ist Wahnsinn. Übel. Ich bin froh, dass meine Seahawks keinen First Rounder haben.
Der Typ hat halt einfach nur Burst Score. Er hat halt einen geilen Burst Score, das war's.
Ja.
Sonst hat er nichts.
Vor allem, er ist ja 6'0 groß. Also, der ist eigentlich gar nicht mal so klein. Aber der sieht aus, als wäre er 5'7. Also, das ist wie der Spiel, ne? Und was ich halt jetzt auch gehört habe, der hat die Position ja auch erst gelernt am College. Der war, glaube ich, vorher Quarterback, wenn ich mich nicht irre.
Der kann geile Pässe werfen. Alter, ich habe von dem ein Trickplay gesehen. Ja. Da feuert der den Ball, aber sowas von irgendwie gefühlt 50 Yards tief, aber on point, ne?
Also, echt geil. Also, Mohamed Sanus Nachfolger.
Ja, richtig. Ja. Für sowas kannst du den auch gut benutzen, aber dafür bezahlst du halt bitte keinen First Rounder.
Ja, also, wie gesagt, ich habe halt auch gehört, der soll echt Probleme mit dem Playbook und so weiter haben. Also, der weiß teilweise gar nicht, was bei den Spielzügen abgeht und so. Also, der hat für mich neben einem anderen Spieler, über den wir gleich vielleicht auch nochmal kurz sprechen, hat er so ein enormes...
Der Kanadier.
Der hat so ein enormes Bustpotenzial, also weiß ich nicht. Also bei dem bin ich völlig raus, ne? Also der wird wegen Draftkapital, muss man den wahrscheinlich irgendwann dann nehmen, wenn ihn keiner nimmt, aber da, also da habe ich schon ein dickes Fell, bevor ich den nehme.
Ja, das ist einfach, das ist für mich unerklärlich, was da, aber es ist halt so ein Tape-Guy, glaube ich einfach. Das finden Leute witzig, den anzusehen, so shifty wie der ist und so, aber ist für mich einfach, ja, nicht auf die NFL übertragbar in irgendeiner Art und Weise. Nee, mal sehen. Ich freue mich natürlich für ihn, wenn er mich Lügen straft, aber also wenn ein Profil irgendwie noch mehr Bust drüber geschrieben hat als der, dann soll es mir jemand zeigen.
Ja, das ist, ich habe noch einen für dich. Was sagst du denn zu Dwayne Eskridge?
Ja, boah, Alter, das ist halt echt übel. Also, der kommt von Western Michigan, ne? Boah, also auch jetzt nicht so diese Hammer-Schule und ist jetzt irgendwie auch schon bald 37. Also, Alter, der ist halt, wie alt ist der?
24,1 jetzt im Moment.
Boah, Alter.
Also zu Saisonstart. Das ist
halt so übel.
Zu Saisonstart ist er 24,5. Wenn so sein hart. Rookie-Vertrag ausläuft, ist er 28,5.
Da kannst du ihn in Dynasty kaum mehr verkaufen, wenn er bis dahin eingeschlagen hat. Also, das ist wirklich crazy. Er hat halt, das muss man ihm zugute halten, er hat jetzt in seiner Age 23-Season seine Mannschaft dominiert. Das ist so witzig. Der ist halt 3 Jahre älter. Der ist 5 Jahre älter als teilweise seine Gegenspieler wahrscheinlich. Weißt du so, Junge, was hat das für einen Wert? Wie soll ich denn das bewerten? Das ist gar nichts wert. Also, das ist okay, warte. Er hat in seiner Sophomore-Season, da war 26% Market Share Receiving Yards gehabt. Das ist gut. Rest ist einfach Katastrophe und ich werde diesen Mann niemals ziehen.
Und ja, vor allen Dingen, man muss ja einfach auch gegen die Konkurrenz, also Western Michigan ist wirklich das Letzte, Alter. Ne, also ja, das war ein bisschen heftig, aber also das ist wirklich nix und also dann will ich auch, ich sag mal, wenn ein Fußballer in der Regionalliga spielt, ein Stürmer, dann will ich auch, dass der mindestens 40 Tore macht, damit ich ihn als Erstligaverein holen kann, ne, und selbst dann habe ich noch arge Bedenken und nichts anderes ist das hier und ich weiß es nicht.
Wie dieser Typ, kannst du dich noch erinnern? Das ist so 2, 3 Jahre her, glaube ich, da bei Hannover. Da gab es diesen einen so Kicker, den die aus der 6. Liga geholt haben.
Ja,
der dann in der Bundesliga ein Tor geschossen hat, ey. Fällt mir nicht mehr ein, wie der heißt. Aber das ist der Dwayne Eskridge.
Ich weiß, wen du meinst. Ich habe ihn auch vor Augen, aber mir fällt der Name auch gar nicht ein.
So ein bisschen so ein Schlacks.
Ja, auch so ein großer. Nee, genau. Alter. Das, also das ist schon wirklich, also der hat für mich also mindestens mal genauso viel Bass, ne? Und wenn man da dann auch das Tape guckt, ne, dann ist es halt einfach so, er ist halt schneller als alle anderen. er macht halt die langen Dinger, aber dann testet er halt mit 4-5 oder sowas, dann weißt du halt, okay, der hat halt gegen Trash gespielt, ne? Der hat halt gegen, Ja, also bitte, ne? Lass bloß, und das ist jetzt mein Aufruf an die Hörer, also wenn ich sehe, dass einer von euch in den ersten beiden oder ersten drei Runden draftet, dann werdet ihr lebenslang gesperrt.
Dann analysiert ihr keinen Trade mehr von euch.
Fantasy-Verbot.
Also, das ist wirklich, ja, klar, Drittrunden-Pick sind nichts wert, aber Alter, du kannst halt auch diesen Drittrunden-Pick, dann verschenk ihn einfach.
Ja, genau.
Das ist lächerlich. Wir können auch ansonsten noch ein bisschen so Spieler nehmen, die, finde ich, immer wieder mal genannt werden. Jalen Darden bekommt auf Twitter zumindest, habe ich ein paar Mal gesehen, so, ist ein Sleeper-Kandidat. Ich weiß nicht, ich sehe das jetzt nicht, ich sehe da jetzt nicht so diesen Mega-Sleeper irgendwie. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Ja, ich meine, der hat halt das getan, was Eskridge auch hätte tun sollen. Der hat nämlich halt wirklich produziert, ne? Also bei North Texas, da hat er halt dann auch geliefert, ne?
Ja, als Senior. Ja, als Senior hat er jetzt echt geliefert, das stimmt. Aber weißt du, so Freshman und Sophomore Season sind wirklich ganz schlecht. Junior Season ist okay. Also nee, komm, bin ich raus, können wir, glaube ich, weitergehen. Also Sage Surratt, was sagst du zu dem? Der ist ja Junior, so wie, oh, wobei, Alter, 21 hat er noch gespielt. Oh, der ist ja auch uralt, oder?
Ja, 23 ist er.
Ja. Boah, Alter, hör auf, was ist denn das?
Ja, der weiß ja
auch nicht. Weiß schon, warum ich diese Spieler gar nicht mehr analysiert habe.
Ja, der hat halt auch letztes Jahr halt mit Jamie Newman zusammen bei Wake, also vorletztes Jahr, hat er halt gespielt, und das war ja auch im Prinzip deren Playbook, ne? Hohe Bälle zu Surratt und das Problem ist halt, der hat halt einen 40-Yard-Dash im vierten Percentile, ne?
Also 4-7 ist der gelaufen.
Ja, 4-7-5 adjusted. Also das tut halt schon geil. Weh, ne? Und der ist halt jetzt auch nicht, der ist jetzt auch nicht 6-6 oder irgendwie sowas, dass du sagst, okay, 6-2. Ja, 6-2 oder 6-3 habe ich ihn jetzt hier gerade. Also der ist halt groß, aber der ist jetzt auch nicht so ein Physical Freak, ne? Ja. Also an sich. Ja und nee, lass mal.
Ja, gut, machen wir Haken dran. Ja. Wen ich hier auch noch habe, Amari Rodgers.
Ja.
Hast du zu dem eine Meinung irgendwie? Oder ich kann sonst auch mal kurz in die Pfanne hauen.
Ja, mach mal.
Hey, also, was soll man zu ihm sagen? Ist ein Senior, gefällt mir nicht. Der kommt immerhin von Clemson. Also, ich meine, der hat wenigstens auf einer ordentlichen Schule gespielt. Aber, ja gut, zumindest als 18-Jähriger gespielt, das muss man sagen. Deswegen, er kam als 18-Jähriger bei Clemson aufs Feld. Der ist jetzt schon drei Level über allen, die wir gerade besprochen haben. Allein deswegen für mich. Und er hat jetzt in seiner Age-20-Season 23% Dominator-Rating gehabt, über 1000 Yards gefangen. Finde ich allein deswegen schon ganz okay, aber ja, ich habe keinen, also will den jetzt nicht haben oder so.
Nee. Das
ist also nicht attraktiv.
Ja, also finde ich, wie gesagt, irgendwo späte vierte Runde, fünfte Runde, also finde ich das okay.
Ja,
da würde ich den wohl auch, also der würde mich jetzt nicht aufregen, wenn ich den Namen lese in meinem Team. Da habe ich jetzt noch, ich habe jetzt noch einen, und zwar seinen Teamkollegen bei Clemson, Cornell Powell.
Also, was sagst du denn? Alter, hör mir auf, ey. Boah, das ist das Schlimmste. Alter, Cornell Powell. Ich habe den gar nicht in mein Ding genommen und hatte ihn dann irgendwie als Sleeper gesehen. Boah, Junge, ich habe gerade wieder, der hat 5 Jahre im College gespielt jetzt. Also, ich weiß gar nicht, er hat 5 Jahre gespielt. der hat, also sein Dominator-Rating bis, also in den ersten 4 Jahren war sein Bestes, glaube ich, bei 3%.
Ja.
Ungefähr, ja. So 3-5% irgendwie. Ja. Und das hat er in seinem letzten Jahr über 20% gemacht. Also wenigstens halbwegs okay. Aber das wäre halt gut, wenn er das mit 18 macht und nicht mit fast 25, wo er schon wieder so viel. Was ist denn das?
Ja. Boah. Auch, also auch sonst, ja, das ist auch niemand, den ich haben will. Also.
Ja, aber der ist auch, das stimmt schon, der ist ganz oft so, als habe ich auf Twitter immer, wenn ich dann so lese, ah, Sleeper, will ich unbedingt, dass mein Team den draftet an Tag 3 und dann gucke ich immer ganz gern und dann denke ich mir, Alter, komm,
hör auf. Ich glaube, tatsächlich Adrian Franke hatte den irgendwie als seinen Receiver 8 oder 9 in seinem Wide Receiver Ranking, also
wow.
Ich muss sagen, ich halte ja viel von ihm, aber das ist, glaube ich, mal wieder ganz schöner Code.
Das ist ein Ausrutscher. Ja. Junge, Junge, Junge. Boah. Okay.
Ja.
Gut, also Cornell Powell geht gar nicht, klar. Nee. Also wirklich, nehme ich auch keinen 5-Runden-Pick für in die Hand.
Nee, ich auch nicht. Gut, durch den Hype wird er dann wohl weg sein.
Ja, das stimmt. Dann habe ich hier noch einen Spieler, Daz Newsome.
Ja.
Kennst du den überhaupt eigentlich?
Also ich bist
ja da echt tiefer in der Materie.
Ja, also namenmäßig kenne ich den. Ich glaube, der hat einen Slot gespielt bei North Carolina, wenn ich mich nicht irre.
Junge, das stimmt sogar. Ja. Was bist du für ein krankes Brain einfach, Alter.
Ja, nee, also ja, aber hab ich keine fundierte Meinung zu.
Ja. Also ich kann nur sagen, ist ein ja relativ ineffizienter Spieler, positiv, er kam auch mit 18 aufs Feld, hat aber nie geliefert, Junior Season war ganz gut und jetzt kommt aber das Beste an ihm, sein Relative Athletic Score liegt bei 2,18.
Ja, dann hat sich das ja auch erledigt.
Ja. Das ist halt echt übel, Alter, also das ist schon fast dem Metric Felton Niveau.
Ja.
Nee. Genau. Okay.
Ja,
ich glaube, jetzt habe ich wirklich keinen mehr am Zettel, den ich noch hier rauskramen kann.
Nee, ich glaube, damit haben wir eigentlich auch die meisten besprochen.
Den Sleeper Rant durch.
Ja, ich glaube, damit soll es dann auch gut gewesen sein. Ja.
Herrlich, aber hat gut getan. Das ist sehr witzig. Finde ich selber sehr unterhaltsam.
Ja.
Okay. Okay, gut. Na dann. Wir müssen jetzt halt für nächste Woche ein bisschen umdisponieren. Wir wollen euch nicht die 27. Landing Spot Mock Draft Podcast Folge präsentieren, die ihr im Moment um die Ohren gehauen bekommt. Daher glaube ich, werden wir Richtung Strategie gehen. Wie verhält man sich im Rookie Draft? Was ist Positional Value? Also, wie sieht unser Overall Ranking da ein bisschen aus? Ich denke, das wird eine ganz spannende, gemixte Folge nächste Woche.
Ja.
Bin noch nicht ganz sicher, wann wir da rauskommen. Wir wollten ja mal ein bisschen vorm NFL-Draft rauskommen, aber natürlich auch wegen des, ja, so ein bisschen Mock-Drafts. Das ist natürlich jetzt was anderes. Da sind wir jetzt ein bisschen flexibler wieder, weil die Folge auch zeitlos über den NFL-Draft hinaus funktioniert.
Ja, genau. Und dann mal davon abgesehen, wir wollen noch nichts versprechen, aber es könnte passieren, dass wir vielleicht am Draft-Wochenende auch noch mal ein bisschen aktiv werden.
Logo, Reaction-Pod ist eigentlich schon fast Pflicht.
Ja. Ne? Ich freue mich schon auf deine Reaktion, wenn jemand Tony in der ersten Runde gedraftet hat.
Alter, wenn wir uns den über Zoom gemeinsam anschauen, man müsste eigentlich nebenher das ganze Ding aufnehmen und dann können wir so Instant Reactions mit reinnehmen, mit reinschneiden ins Outro oder so.
Sehr gut, auf jeden
Fall. Okay, perfekt. Na dann, ich danke dir.
Danke dir auch.
Für die Zeit heute und ja, dann hören wir uns wieder nächste Woche.
Ja.
Euch bis dahin eine gute Zeit. Genießen wir alle die letzten Tage vorm NFL-Draft mit allen möglichen Hype und Buzz und ja, dann hören wir uns wieder.
Ciao, ciao.
Mach's gut, ciao, ciao.